In der vergangenen Woche haben wir uns ja damit beschäftigt, dass Perfektion eine Sache Gottes ist. Das Perfekt ist einmal eine grammatikalische Größe, also die vollendete Gegenwart, aber einmal eben auch so ein Ausdruck von Qualität, wenn ich sage, es ist perfekt. Und die Erkenntnis war ja, dass das eine Sache Gottes ist. Und die Frage dabei ist aber, wenn Perfektion eine Sache Gottes ist, warum versuchen wir dann immer perfekt zu sein? Das ist ja etwas, wir haben ja so ein bisschen beim Perfektionismus angeknüpft, das ist ja etwas, was auch unterschiedliche Motivationen haben kann. Eine Motivation war ja einfach die Freude am Gelingen, aber die andere ist ja eben auch die Angst, dass dort, wo ich etwas nicht gut genug, nicht perfekt, wie auch immer ich es beschreiben möchte, mache, dann vielleicht nicht mehr so geliebt bin, nicht mehr so anerkannt bin, und dort, wo ich die Dinge immer gut mache und immer richtig mache, dann bekomme ich Applaus. Und wenn ich es irgendwie versemmel, dann bekomme ich eben so einen Blick, wo Leute sagen, naja. In der vergangenen Woche haben wir uns ja auch mit der Himmelsleiter beschäftigt. Jakob, der den geöffneten Himmel sieht, und die Himmelsleiter. Es gibt ja auch so eine fromme Karriereleiter und man versucht ja immer dann nach oben zu kommen. Jakob sah diese Himmelsleiter und oben stand Gott und die Engel gingen auf und nieder. Und es gibt ja diese geistliche Bewegung in uns, eben auch dann diese, sag mal, diese Himmelsleiter dann nach oben zu steigen. Da gibt es auch viele Vorbilder für viele Männer und Frauen in der Geschichte der Kirche, haben das auch als Bild benutzt, um das zu beschreiben, wie man Gott näher kommen kann. Und es ist auch nicht verkehrt. Aber man muss aufpassen, dass daraus nicht etwas wird, was vollkommen verkehrt ist. Denn, und darum ging es ja dann auch letzte Woche, die Botschaft des Evangeliums ist, dass Gott die Leiter heruntergekommen ist in seinem Sohn. Also wir nicht mehr nach oben hin uns bewegen müssen, sondern Gott hinabgestiegen ist zu uns. Und somit, und das war ja so ein Sehnsuchtsbegriff auch am vergangenen Sonntag, das Heil, was wir alle irgendwie suchen, auf uns zugekommen ist und wir nicht mehr aus dem, was in unserem Leben alles so nicht perfekt ist, versuchen müssen, eben das Heil zu erlangen, indem wir die Leiter heraufsteigen, sondern das Heil ist in dem Heiland zu uns gekommen. Perfektion ist eine Sache Gottes. Das war der letzte Sonntag. Am heutigen Sonntag geht es darum, dass Gott das Nicht-Perfekte oder das Unperfekte liebt. Damit wollen wir uns so ein bisschen beschäftigen. Und die Frage ist ja, wie man dann auch darauf kommen kann, dass Gott das Unperfekte liebt. Wenn man etwas über die Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen, zwischen Gott und seiner Schöpfung dann sagen möchte oder herausbekommen möchte, kann man das ja in der Bibel an unterschiedlichen Stellen auch tun. Eigentlich kann man das immer in der Bibel auch finden. Daniel hat uns vorhin mit hineingenommen in die Geschichte des Hebräerbriefs so ein bisschen und was uns im Hebräerbrief begegnet und dass wir eingeladen sind, dass heute, wenn wir die Stimme Gottes hören, unsere Herzen nicht verstocken sollen. Und du hast vom Biber gesprochen, der dann so ein Flusslauf ja auch dicht machen kann und dann bestimmt und das Wasser dann nicht mehr so fließen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Stellen in der Bibel, oder wie gesagt, eigentlich ist die ganze Bibel voll davon, wie eben das beschrieben werden kann, was das ist mit der Beziehung von Gott und uns Menschen. Wir haben gerade in der Lesung eine Geschichte gehört, die uns eben ganz an den Anfang mit der Geschichte nimmt. Und diese Schöpfungsgeschichte ist ja entstanden, weil Israel darüber nachgedacht hat, woher der Mensch eigentlich kommt. Weil diese Frage nach dem Woher ist auch immer eine Frage nach der Kraft und nach der Ausrichtung für das alltägliche Leben im Hier und Jetzt und im Heute. Die Frage nach dem Woher ist immer auch die Frage nach dem, was uns eigentlich im Alltag unseres Lebens dann auch bewegen mag. Und deswegen ist die Schöpfungsgeschichte, also die ersten Kapitel im Buch Genesis, eben auch so wesentlich und wichtig, weil sie uns mit hineinnehmen in das, was unser Menschsein und die Beziehung zu Gott auch ausmacht. Und die ersten Verse sind ja davon beschrieben, dass Gott schafft. Er sprach und es ward. Und wir werden mit hineingenommen in das Werden durch die einzelnen Tage. Hinter der zweite Schöpfungsbericht beschreibt das alles nochmal ganz anders. Aber wir haben gerade eben den sechsten Schöpfungstag gehört. Und Gott macht am Ende des sechsten Tages eben die, den Menschen, vorher die Tiere auf dem Felde, was da wächst und gedeiht. Und so als Höhepunkt dann, so bekommt man das ja auch bei der Lesung dann mit, wird der Mensch geschaffen. Und der Mensch wird in diese Welt hineingesetzt. Und dann haben wir eben zum Abschluss gelesen, und so endet eigentlich dann jeder Tag, dass es morgen, dass es Abend und Morgen wurde und es war der sechste Tag. Das ist für die Schreiber des Schöpfungsberichtes auch wichtig. Denn, wie gesagt, vorher werden wir ja mit hineingenommen bei den einzelnen Tagen, wie die Welt und die Schöpfung geworden ist. Denn an diesem sechsten Tag ist alles schon vorhanden. Es ist alles vorhanden, was es in der Welt gibt. Das ist erstmal wichtig, das auch dann auch festzuhalten. Auch in der Theologie ist das wichtig, das festzuhalten. Alles, was es gibt in der Schöpfung und was wir erleben, war an diesem sechsten Tag vorhanden. Es ist nichts mehr dazugekommen. Also die Möglichkeit zu scheitern, die Möglichkeit des Sterbens, die Möglichkeit der Sünde, die Realität des Bösen, alles war schon da. Wir werden ja hinterher mit hineingenommen in den Sündenfall. Und dann ist ja eben nicht so, dass irgendwie die Schlange, die fiel ja dann als das Symbol für das Böse nehmen, was hier nicht stimmt, aber ist nochmal ein anderes Thema. Die Schlange ist ja dann nicht von außen irgendwie in die Schöpfung reingekommen und hat sich nochmal reingemogelt. Am sechsten Tag war alles da. Alles. Die Welt war fertig. Der Mensch war fertig nach diesem Schöpfungsbericht. Es fehlte nichts. Und dann haben wir es ja gehört in der Lesung. Und Gott sah an alles, was er geschaffen hat. Alles, was es gibt. Er hat nicht weniger gesehen als wir heute. Er hat nicht weniger wahrgenommen. Er war nicht irgendwie so ein bisschen betriebsblind und hat bestimmte Dinge noch nicht gesehen. Er hat alles gesehen und sein Urteil war nicht wie bei den ersten Tagen gut, sondern sehr gut. Kitov, tofte. Wir hatten das ja schon mal auch mit diesem Begriff. Und das muss man auch erstmal zur Kenntnis nehmen, das muss man erstmal wahrnehmen, das muss man auf sich auch wirken lassen, was das bedeutet und was das nicht bedeutet. Am sechsten Tag war die Schöpfung fertig. Es war alles da. Aber, und das ist das, was wir dann lesen am siebten Tag, am sechsten Tag war die Schöpfung noch nicht vollendet. Also man könnte eben sagen, die vollendete Schöpfung, die vollendete Gegenwart, wie auch immer, es war am sechsten Tag noch nicht da, sondern zur Vollendung der Schöpfung gehört der siebte Tag. Und da kam dann nicht nochmal irgendwie, was weiß ich, Gott reichte dann die Heilige Schrift rein und nein, der siebte Tag ist das, was das Leben vollendet. Der siebte Tag und der Gedanke des siebten Tages ist das, und so könnte man jetzt es beschreiben, was den Menschen, was das Leben perfekt macht. Und nun haben wir Menschen ein Problem. Und ich glaube, dass das Urproblem unseres Menschseins auch ist bis zum heutigen Tage. Wir versuchen, die Schöpfung in sechs Tagen zu vollenden. Das ist das, was wir versuchen. Dass wir sagen, naja, der siebte Tag irgendwie nicht so wichtig, hat sowieso auch irgendwie nicht mehr so viel mit uns zu tun, man kann ja nichts mehr machen, man kann ja nichts mehr schaffen und wir müssen doch in diesen sechs Tagen die Schöpfung dann perfekt machen und vollenden. Weil am siebten Tag passiert ja nicht mehr so viel. Am siebten Tag kommt ja nichts mehr hinzu. Die Probleme, die wir in unserer Welt haben, in den unterschiedlichsten Bereichen, die haben meiner Meinung nach etwas damit zu tun, dass wir eben in diesen sechs Tagen etwas versuchen, was sich nur durch den siebten Tag ereignet. Und deswegen versuchen wir immer mehr. Das ist der Grund für immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aus der Offenbarung wissen wir ja, dass die Zahl des Bösen oder des Antichristen 666 ist. Also hier wird eben der sechste Tag, 6 ist ja auch mit eine Zahl des Menschen, hier wird eben der Mensch eben nochmal vervollkommnet und sein Potenzial wird nochmal hervorgehoben und er wird verbessert und es wird mehr und mehr investiert, weil wir ja versuchen, vollkommen zu werden. Weil wir dann lernen im Leben, wenn wir nicht perfekt sind, dann haben wir ein Problem. Und das ist das, was wir von Anbeginn der Zeit machen. Das ist unser Problem, dass wir versuchen, in diesen 6 Tagen das zu machen, was sich erst durch den 7. Tag in unserem Leben ereignet. Und wisst ihr, das ist das, was das Leben krank macht. Das ist das, was Menschen krank macht. Das ist das, was Sünde produziert in unserer Welt. Weil wir natürlich, wenn wir dann darauf getrimmt werden, also in die Zahl des Menschen, in das Menschsein, in die 6 mehr und mehr und mehr hinein zu projizieren, hineinzustecken, natürlich werden wir dann irgendwann merken, dass das dazu führt, dass wir sagen, okay, brauchen wir nicht so sehr, weil der ist ja vielleicht überhaupt nur bei der 5 angekommen, ist ja noch gar kein richtiger Mensch. Das ist zum Beispiel die Frage bei behinderten Menschen. Sind das Menschen? Alte Menschen, die dann ja, zur Produktivität nicht mehr beitragen können und nur noch gepflegt werden müssen. Sind das noch Menschen oder ist das Menschsein da schon vorbei? Darüber denken wir ja heute nach. Nicht nur heute, schon seit Längerem. Dieser Gedanke, dass wir in dieser 6, also die 6 zählt eben, steht eben als Zahl für den Menschen und für die Schöpfung, dass wir da hinein versuchen, das zu bekommen, was uns nur über den 7. Tag geschenkt wird. Das ist das Problem, was wir alle haben. Das ist das, was uns immer wieder dazu bringt, dass wir dann natürlich versuchen, auch den anderen irgendwie hinter uns zu lassen. Und wenn wir nicht die Himmelsleiter vor uns haben, dann nehmen wir eben die Karriereleiter. Hauptsache ist eine Leiter, die uns nach oben bringt. Also weg aus dem Morast, aus dem Alltäglichen, weg aus ja, dem, was irgendwie so erdenniedrig ist. Das ist unser Problem. Bis zum heutigen Tag. Und die Frage ist, wodurch wird der Mensch eigentlich von diesem Wahn, und es ist ein Wahn, wodurch wird der Mensch eigentlich von diesem Wahn geheilt? Jetzt für Perfektionisten, es gibt natürlich dann sehr ausgeprägte Perfektionisten, auch andere würden sich so nicht beschreiben, eine lebensentscheidende Frage. Für Menschen, die mit ihrer Fehlerhaftigkeit nicht klarkommen, eine lebensnotwendende Frage. Was ist eigentlich das, was mich aus diesem Wahn herausholt? Und ich sage euch, das, was wir in der Lesung gehört haben, das, was über den 6. Tag dann gesagt wird. Das Erste, was wir hören, ist, und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte. Und Gott sah alles an, was er gemacht hat. Wenn du aus diesem Kreislauf herauskommen willst, dann schaffst du das nur auf einem Weg. Und zwar, indem du lernst, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Gott sah die Schöpfung an. Gott sah den Menschen an. Und da sind wir auch alle schon kurz aufgetaucht. Gott sah dich an. Die Welt mit Gottes Augen sehen, das ist so der erste Schritt als Lösung für dieses Problem, dass wir alles versuchen, in 6 Tagen auf die Reihe zu bekommen. Weil wir mit dem Fehlerhaften, mit dem Nicht-Perfekten eben nicht klarkommen. Die Frage ist, wie sieht man die Welt mit Gottes Augen? Ja, man könnte sagen, okay, man braucht so eine rosa Brille dann. Also die irgendwie eingefärbt ist mit Liebe und wenn man die dann aufsetzt, dann sieht man auf einmal die Welt mit Gottes Augen. Ja, ganz so einfach ist es nicht, weil es diese Brille erstmal so nicht zu kaufen gibt bei keinem Optiker. Wir waren letzte Woche noch mal unterwegs, haben auch nachgefragt beim Optiker, wo wir waren, hat er nicht diese Brille. Die Frage ist, wie gelingt das, mit Gottes Augen zu sehen. Da muss man erstmal fragen, wie sieht man eigentlich mit menschlichen Augen? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Sehen? Wir hatten das, ich habe nicht nachgeguckt, glaube ich, ja, vor 3 Jahren mal, und wisst ihr alle noch, deswegen mache ich da jetzt nicht so viel zu. Menschliches Sehen funktioniert ja so, dass es eigentlich immer ein Erinnern ist. Also der Thalamus und Hypothalamus, der entscheidet ja, was wir mit unseren Augen dann, nicht was wir damit wahrnehmen, sondern wir nehmen ja alles wahr, was ist. Aber Thalamus und Hypothalamus entscheiden dann, was in das Bewusstsein, also ins wirkliche Sehen kommt, weil Sehen tut man nicht mit den Augen, sondern hier hinten, mit der Gehirnregion. Und der Thalamus sagt, das ist wichtig, das musst du dir angucken. Und der Thalamus bildet sich durch das, was wir an Erfahrung haben, durch das, was wir gesehen haben, durch das, was unsere Geschichte ist. Und deswegen, wenn wir in diese Welt hineingucken, tun wir das zuallererst eben auf die Weise, dass wir von uns her die Welt anschauen. Wenn wir in die Welt hineinblicken, dann hat das erstmal was über uns, sagt das erstmal was über uns aus und nicht über diese Welt. Wie ich einen Menschen sehe, sagt erstmal was über mich aus und nicht über den Menschen. Ein Großteil der Bilder, die dann entstehen, die haben etwas mit mir und mit meiner Geschichte zu tun und nicht mit der Realität, die wir vor Augen haben. Und deswegen, wenn wir gucken, wenn wir in diese Welt hineinschauen, dann schauen wir immer von unserem Standpunkt aus. Von dem aus, was wir sind, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und gleichen das dann eben das, was wir wahrnehmen, mit dem ab, eben, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und da kommen manchmal sehr, also mal ungerechte Geschichten bei raus. Weil mich dann zum Beispiel unbewusst irgendjemand an jemand erinnert, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und sofort ist mir diese Person unsympathisch. Hat mit dieser Person nichts zu tun, hat etwas mit meiner Erfahrung, mit meinem Erleben zu tun. Also sehen ist zuallererst immer der Punkt, sehe ich mich oder sehe ich dich? Bei dem, was ich sehe und wahrnehme, nehme ich das wahr, was ich bin, oder nehme ich das wahr, was du bist? Und wenn Gott diese Welt anschaut, wenn Gott auf diese Welt blickt, wenn ich mit den Augen Gottes schauen will, dann geht es zuallererst darum, dass ich dich wahrnehme. Dass ich sehe, wer du bist. Dass ich wahrnehme, woher du kommst und was dich im Leben dann auch ausmacht. Und das Urteil Gottes, also nicht eben aus seiner Erinnerung mit irgendwas, weiß ich, einer Person, die er vor ewigen Zeiten hatte und an die du ihn dummerweise erinnerst. Nein, die Wirklichkeit Gottes ist, dass er dich sieht und dich wahrnimmt. Dass er die Welt sieht und die Welt wahrnimmt. Wenn Gott in diese Welt hineinschaut, dann schaut er auf das, was eben ihm begegnet und nicht auf das, was das in ihm bewegt. Und das ist ja die Herausforderung, vor der wir dann auch immer wieder stehen, wenn wir Menschen sehen. Dass wir dann am Ende sagen, naja, okay, es gibt wirklich sehr gute Menschen, wo ich sage, wirklich super, Tofte, also kann besser nicht sein. Schatz, es geht gerade um dich, also du musst jetzt lächeln. Also hast du gedacht, ich guck dich an, Entschuldigung, Henrike. Natürlich gibt es solche Menschen. Aber dann kommen die anderen, wo ich dann sage, auch gut oder geht so oder. Boah. Warum? Weil die anderen jetzt irgendwie schlechter sind? Nein, weil meine Reaktion auf den anderen, auf euch eine andere ist, als die auf ihn ist. Warum? Das hat was mit mir zu tun. Nicht mit ihr oder nicht mit euch. Die Welt mit Gottes Augen zu sehen, heißt sich mit hineinnehmen zu lassen in diese Bewegung, dass ich versuche eben nicht von meiner Geschichte heraus dann die Welt zu beurteilen, nicht von dem, was sich in mir an Geschmäckern irgendwie gebildet hat, dann zu beurteilen, sondern vielleicht nochmal einen weiteren Horizont zu bekommen. Und dann ist die Aussage Gottes, wenn er so in die Welt guckt und siehe, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Und da kamst du ja auch schon vor. Da kamen wir alle auch schon vor. Und Gott hat gesagt, und siehe, es ist sehr gut. Wer kann das für sich glauben, dass er sehr gut ist? Doof, ne? Warum? Na, weil wir uns kennen. Aber Gott, also wir wissen ja nicht, wo er wohnt, er ganz weit weg irgendwo, er sieht das ja nicht so genau. Wir können ja dann auch, so wie Kinder, die dann sagen, ich mache die Augen zu und dann bist du nicht mehr da, das auch mit Gott machen. Dass wir irgendwie die Tür zumachen und na, er kriegt es ja nicht mit, er sieht es ja nicht. Und deswegen kann er sagen, sehr gut. Ja, auch eine schwierige Theologie. Wie kann Gott darauf kommen, dass er sagt, also ich sehe dich und es ist sehr gut. Also so eine dicke rosarote Brille kann man doch gar nicht aufhaben. Das geht doch überhaupt nicht. Und vor allem, wie soll ich das machen? Die Welt mit Gottes Augen sehen und sagen, es ist sehr gut. Geht doch nicht, oder? Doch, es geht. Weil Gott anders guckt. Einer, der war ja früher mal Handwerker, hat ja Panzer gebaut und so und habe ja dann immer Theologie studiert, bin Pastor geworden. Und eine Geschichte, also habe ich ein paar Geschichten, die sehr geprägt dann und auch in meinem Leben nochmal was verändert. Eine Geschichte, ein Teil meines Berufes hat in mir wirklich etwas dann auch nochmal in Bewegung gesetzt und das war Seniorenbesuche. Also da müsst ihr mal mitkommen, da könnt ihr was erleben, wenn ihr mal die alten Geschwister dann besucht. Eieiei. Wisst ihr, wenn wir Menschen sehen, dann sehen wir ja immer den Menschen des Augenblicks. Und dann merke ich immer, der Herr Josua ist halt manchmal so drauf, wie er drauf ist. Und das ärgert mich dann. Und dann kommt der Daniel und Weil wenn wir den Menschen sehen, sehen wir immer den Menschen, der geworden ist, der so geworden ist, wie er ist. Und da sind wir alle manchmal ein bisschen merkwürdig und manchmal sehr liebenswert. Da sind wir eben manchmal so und manchmal so. Und je nachdem, wie die Chemie und die Begegnung dann ist, kommt dann auch dieses Ergebnis dabei raus. Das, was wir sehen, ist immer der Mensch des Augenblicks, also immer der Mensch, der geworden ist bis zum heutigen Tage. Oder bis zu dem Moment, wo ich ihn kennenlerne. Wisst ihr, wie Gott auf den Menschen blickt? Nicht so. Das ist, sag mal, wie bist du denn drauf? Sondern wenn Gott auf uns Menschen blickt, dann guckt er immer dahin, wo wir herkommen und er guckt dahin, wo wir hingehen. Und wisst ihr, was der Ursprung des Menschen ist? Es kommt kein Kind als Mörder auf die Welt. Es kommt kein Kind als Grießkram auf die Welt. Es kommt kein Kind in diese Welt mit bösen Absichten. Wenn ihr euch Kinder anschaut, dann werdet ihr merken, naja, manchmal sind sie auch ein bisschen, aber die haben keine böse Absicht. Kinder, wenn sie in diese Welt kommen, wir wissen das durch Untersuchungen, sind Menschen, die unterstützen wollen auch. Das haben wir schon herausgefunden. Kinder kommen in diese Welt unschuldig. Der Mensch ist nicht böse von Mutterleibe an. Sondern von Jugend an, sagt die Bibel. Und da ist eben schon dieses Gewordensein durch die Eltern dann dabei. Und das macht Kinder böse. Wenn Gott auf uns Menschen blickt, dann blickt er zuallererst auf das, woher wir kommen, was wir mal waren und was wir sein werden. Weil, was sagt denn die Bibel über den Himmel? Wie redet sie denn darüber? Sie redet davon, dass eben das, was bei uns so unvollkommen ist, dann vollkommen sein wird. Und wenn Gott den Menschen sieht, dann sieht er zuallererst das, was er mal war und woher er kommt und das, was er sein wird. Und wisst ihr, bei den Besuchen bei den Senioren ging mir das dann immer so in den Gesprächen. Ja, also Senioren sind per se alle lieb und nett und gut, das ist immer großartig. Ab und zu ist mal einer dabei, ganz selten, wo man sagt, ei, ei, ei. Aber wisst ihr, wenn man mit Menschen redet und wenn man dann ihre Geschichten hört, wenn man dann mitbekommt, was sie erlebt haben in ihrem Leben, zum Beispiel dann so Kriegserfahrung und. Wenn man das alles mitbekommt, wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert, dass man irgendwie denkt, na, du, jetzt verstehe ich das, warum du so bist. Jetzt verstehe ich das so ein bisschen, wenn ich deine Geschichte mitbekomme und höre, was du erlebt hast und was dich geprägt hat. Wenn du mir die Geschichte mit deinen Eltern erzählst, wenn du mir die Geschichte mit deinen Geschwistern erzählst, wenn du mir die Geschichte erzählst, die du in Gemeinde erlebt hast, dann verstehe ich, warum du heute so bist, wie du bist. Und das ist das, was dieser Beruf in mir auch sehr in Bewegung gebracht hat, dass ich gemerkt habe, je mehr ich einen Menschen kennenlerne und von ihm weiß, desto mehr und besser verstehe ich, warum er in diesem Moment so ist, wie er ist. Und nicht, weil er eben am Anfang irgendwie gesagt hat, ich möchte mal gerne so als Griesgram irgendwie enden. Das ist so mein Lebenswunsch. Nein, wir werden dazu, weil das Leben und das Umfeld uns dazu macht. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass je mehr ich von einem Menschen weiß, desto mehr verstehe ich, warum er so ist. Und wisst ihr, das hört nicht auf. Also in meinem Leben habe ich gemerkt, das hört nicht mehr auf. Ich habe euch auch schon mal erzählt, ich sage nicht mehr, wie kannst du nur? Weil das ist nur ein Ausdruck dafür, dass ich diesen Menschen und seine Geschichte nicht kenne. Dass ich bestimmte Dinge noch nicht getan habe, hat doch nichts damit zu tun, dass ich so ein guter Mensch bin. Nein, das hat etwas damit zu tun, dass ich bestimmte Erfahrungen in meiner Kindheit nicht machen musste. Wenn Gott den Menschen sieht, dann ist er nicht irgendwie blind für die Realität, weil die nimmt er auch wahr. Wir sehen das im Leben Jesu, dass er das sehr genau wahrnimmt, aber dass er dann nicht sagt, weil du heute so bist deswegen, sondern Gott sieht dich als kleines Kind, der du in diese Welt hineingekommen bist, so unverdorben, so offen für das Leben und sieht dann, wie das denn war im Laufe deiner Geschichte, im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Lebensjahr. Und versteht davon mehr, als wir es verstehen, als jeder Psychoanalytiker das je rausbekommen kann. Versteht, warum du so geworden bist, weil du deine Geschichte hast. Aber Gott schaut auf deinen Ursprung. Und Gott schaut, wenn er uns Menschen sieht, auf das Ziel. Und das Ziel unseres Menschseins besteht dann eben nicht darin, dass irgendwann gesagt wird, okay, jetzt rechnen wir mal ab. Und jetzt gucken wir mal, was du aus deinen Startbedingungen irgendwie gemacht hast. Und je nachdem, was du daraus gemacht hast, okay, dann Daumen rauf, Daumen runter. Wenn du nicht perfekt genug bist, nicht weit genug gekommen bist auf der Himmelsleiter, Daumen runter. Ist Gott so? Wer mich fragt, bekommt als Antwort nein. So ist Gott nicht. Nein, Gott wird uns Menschen vollenden in der Ewigkeit und wird abwischen die Tränen, die wir geweint haben, aus den Erfahrungen, die wir machen mussten. Und er wird die Wunden heilen, die mir ja gerade hier Daumen behindert, also hier und da, Pillepalle, die eigentlichen Wunden trage ich doch in mir, die in dieser Welt nicht geheilt werden können. Deswegen, ich bin doch so, wie ich bin, weil ich in mir Wunden habe, die ich nicht geheilt bekomme. Und Gott wird in der Ewigkeit diese Wunden heilen und ich werde bestimmte ja, Seinsweisen in meinem Leben nicht mehr haben müssen, mit denen ich versuche, dann irgendwie die Wunden zu überdecken oder den Schmerz zu lindern. Am Ende aller Tage, wenn wir im Leben dann wirklich angekommen sind, dann wird Gott so mit dir umgehen. Wie ein Vater, wie eine Mutter, die sich über Kinder erbarmt, so wird er mit uns umgehen. Und nicht im Fragen, wie weit wir es geschafft haben auf dieser himmlischen Karriereleiter. Und wenn Gott uns Menschen sieht, wenn Gott auf uns Menschen blickt, wenn Jesus in diese Welt hineingeschaut hat, dann hat er zuerst gesehen, woher du kommst und wohin du gehst. Und mit dieser Klammer blickt er dann auf das, was in diesem Augenblick ist. Wenn du die Welt mit Gottes Augen sehen willst, musst du anfangen, so auf die Welt zu blicken. Und du wirst merken, wie das in dir etwas verändert und wie du auch diesen Perfektionismus dann in deinem Leben, also Umgang mit dem Mangel, dann, wie du damit dann klarkommen kannst. Der sechste Tag ist eben nicht das, was unser Leben vollendet, sondern wir brauchen den siebten Tag. Und man kann dann sagen, okay, am siebten Tag darfst du so und so viele Schritte tun, als wenn es darum ging. Jesus hatte die Auseinandersetzung dann mit den Pharisäern, die dann gesagt haben, deine Jünger raufen Ehren am Sabbat aus. Du heilst einen Kranken am Sabbat. Das ist doch, und es wird nur deutlich, sie haben von dem siebten Tag nur gar nichts verstanden. Der siebte Tag ist der Tag, an dem ich sagen kann, es ist es ist gut. Ist gut, so wie es ist? Nein, dann werden wir merken, nee, es ist noch nicht gut. Es wird mal gut sein, aber seien wir doch mal ehrlich, wir alle kennen das doch. Der siebte Tag, also wo man zur Ruhe kommt, dass wir dann auch wieder merken, wo wir selber an uns gescheitert sind. Nein, das ist nicht gut. Und die Erlösung liegt nicht darin, dass wir uns geistlich oder wie auch immer optimieren, dass wir weniger fehlerhaft, also dass wir perfekter werden, darin liegt nicht die Lösung. Wisst ihr, worin die Lösung liegt? Du musst dich versöhnen. Du musst dich versöhnen mit dem, was du bist und wer du bist und wie du bist. Du musst dich damit versöhnen. Du musst dazu Ja sagen. Und wenn dann eben die Menschen kommen, die dann alle sagen, nee, so geht das aber nicht, ja, dann ist man wieder sehr schnell in der Situation, dass man sich auch selber fertig macht, weil man denkt, durch sich selber fertig machen, würde man irgendwann mit sich selber auch fertig werden. Der Punkt ist, es geht um Versöhnung. Es geht darum, dass du beide Seiten in deinem Leben wahrnimmst und sagst, das bin ich und das bin ich. Und dann wird es gut. Nicht, weil alles gut ist, sondern weil es miteinander versöhnt ist. Und was uns dann Hoffnung gibt und was uns im Leben lässt, ist das, was wir, sein werden eines Tages, als das, von woher wir gekommen sind. Weil warum bist du geschaffen worden? Nur aus einem Grund. Weil der Gott, der die Liebe ist, wollte, dass es dich gibt. Weil er gesagt hat, ohne dich wäre die Welt, kriege ich die nicht vollkommen. Das ist der Ursprung. Und das ist das Ziel. Jesus hat das hineingelebt in unsere Welt. Und hat das hineingelebt und ist damit krachend gescheitert. Also anders kann man das nicht beschreiben. Also wer am Ende hier am Kreuz hängt und alle Freunde, alle Anhänger, alle Fans sind weg, dann bist du krachend gescheitert. Warum? Weil diese Welt das nicht will, weil wir das nicht wollen, weil am Ende es für uns eine Eselei ist, wie auf dem Graffiti oder aus dem 1. Jahrhundert oder 2. Jahrhundert es beschrieben ist. Ist doch Schwachsinn, oder? Kurz mal eine Frage dazwischen. Wie fandet ihr eigentlich unseren Kanzler in Russland bei Putin? Hat er einen guten Job gemacht?
Die Sache mit Geld
Frage. Hat er einen guten Job gemacht? Was findet ihr? Keine Meinung, oder? Vielleicht die Seite? Also ich sage ja immer, ich habe mit diesem Kanzler Schwierigkeiten, weil eigentlich gehört er eh ins Gefängnis bei dem, was in Harvard, das ist mal was anderes. Aber hat er einen guten Job gemacht in der in Russland?
Nein.
Wer war das? Warum denn nicht?
Weil er es nicht so also gut gemacht hat wie der Kritiker.
Genau. Hat was damit zu tun. Aber ich habe dann gestern Abend noch so für mich gesessen und die Predigt mir so durch den Kopf gehen lassen. Und, also er wird ja sehr gelobt für das. Also ja, man kann das, je nachdem, wo wir stehen, so können wir sagen, ist gut oder ist schlecht. Aber ich habe mir dann gedacht, was wäre eigentlich gewesen, hätten wir Jesus nach Russland zu Herrn Putin geschickt? Was hat der gemacht? Weil Herr Scholz wurde ja dafür gelobt, dass er dann auch, hat er mal gesagt, wer bei mir Leitung oder Führung bestellt, bekommt sie auch. Und da hat er endlich mal gesagt, so. Und ist klar, wenn Ukraine dann, Also er hat mal dagegen gehalten. Da wurde er ja richtig für gelobt. Da ist er, und wann war das, vor 3 Wochen beim Autofahren? Jetzt wieder so ein Mensch, keine Ahnung vom Autofahren und hupt mich an. Er hatte Pech, an der nächsten Ampel musste anhalten. Ich raus aus dem Bus, ihn ist wieder so, und dann hingegangen. Ich sage, sag mal, wo ist denn dein Problem? Und dann hatte ich viel Respekt für diesen Typen, weil er machte hinter die Tür auf und kam raus. Machen die wenigsten, wenn ich davor stehe. Aber so verhandelt man doch, oder? Man deutlich macht, pass auf, hier ist eine Grenze und noch einen Schritt weiter, dann macht's Patsch. So geht das doch, oder? Nichts anderes hatte Herr Scholz doch auch jetzt in Russland gemacht, hat dann ein bisschen Geld mitgebracht. Und dann frage ich mich immer so, also Jesus war ja nicht dabei, war ja nur meine Frau dabei, also deswegen meint man ja, ne? Was hätte der gemacht in der Situation? Was hätte Jesus gemacht, wenn wir ihn nach Russland geschickt hätten? Hätte er dann auch mal ein bisschen die Folterinstrumente gezeigt und gesagt, pass auf, wenn du so, dann ich so. Pass schön auf, mein Freund. Wir können. Hätte er das gemacht? Wenn ein Mann oder eine Frau im Geiste Jesu nach Russland gefahren wäre, dann hätte er zuallererst gesagt, Wladimir, ich verstehe, du hast Angst. Das verstehe ich. Früher war es ja noch eine Grundfähigkeit in der Diplomatie, den anderen zu verstehen. Heute ist ja ein Schimpfwort geworden. Heute sagen wir, wir sind Putin-Versteher. Wo kommen wir eigentlich hin in unserer Welt, die immer mehr versucht, in der Sex dann die Vollkommenheit zu erlangen? Was hätte Jesus zu ihm gesagt? Als allererstes, du, ich verstehe deine Angst. Ich verstehe sie. Und dann, was hätte er dann gesagt? Vielleicht hätte er ihm dann seine leeren Hände gezeigt und hätte gesagt, vor mir brauchst du keine Angst haben, Wladimir. Ich will dir nichts tun. Ist natürlich schwierig, wenn man dann irgendwie mit Armeen dahinter, aber ich glaube, Jesus wäre gesagt, du, vor mir brauchst du keine Angst haben. Weißt du warum? Weil ich liebe dich und du willst doch auch geliebt werden, oder? Du bist doch auch nur in dem, was du heute bist, jemand, der so geworden ist. Aber du warst doch als Kind auch nicht so, oder? Du magst es doch auch lieber, wenn dich jemand umarmt und herzt. Und ja, jetzt könnten wir ein bisschen weiter darüber reden. Und ja, ist doch weltfremd. Funktioniert doch nicht. Deswegen hing er da am Kreuz. Weil wir damals schon gesagt haben, Junge, du spinnst, das funktioniert doch nicht. Wisst ihr, nur so funktioniert es. Und diese Welt braucht Männer und Frauen, die das vielleicht nicht gleich in der Ukraine und in Russland leben, weil das ist nochmal ein anderes Geschäft, aber die das hier vor Ort im Alltag ihres Lebens leben. Dass man sagt, von mir brauchst du doch keine Angst haben. Guck, ich habe doch leere Hände, ich will dir doch nichts. Ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, aber manchmal geht das Temperament dann eben mit mir durch und als Mann muss man auch gucken, dass man den Kürzeren zieht, wenn ich dann da vor so einem Auto... Ja, aber eigentlich, Eigentlich müsste ich ihm nur sagen, Junge, du hast mich aufgeregt, aber ach komm, schwamm drüber. Wir sind herausgefordert, als Menschen, die sagen, wir sind eine Schöpfung Gottes, mehr und mehr und immer wieder neu dem nachzuspüren, was das heißt und was das bedeutet. Und das wird uns an unsere Grenzen bringen und das wird uns auch immer wieder überfordern. Aber wir dürfen uns nicht vor dieser Herausforderung drücken. Wir dürfen nicht aufhören, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht bekommt die Welt ja dann im Großen eine Ahnung davon, wie es gehen könnte, wenn sie im Kleinen entdeckt, wie man miteinander dann leben kann. Wisst ihr, das ist ja die eigentliche Erschütterung für mich, ich habe das ja, glaube ich, schon mal erwähnt, an Corona. Das, was man aus uns und mit uns gemacht hat, indem man uns so aufeinander getrieben hat. Natürlich gibt es Menschen, die, ich sag mal, Angst haben vor diesem oder jenem. Und wenn ich mir das anhöre und die Geschichte angucke, verstehe ich auch und kann es nachvollziehen. Und es gibt andere Menschen, die es anders sehen und die anders mit umgehen. Und wenn ich in ihre Geschichte reingucke, kann ich es auch verstehen und nachvollziehen. Und wir werden es nur in den unterschiedlichen Herausforderungen und Situationen unseres Lebens miteinander aushalten, wenn wir genau das tun, was am sechsten Tage der Schöpfung berichtet wurde. Es gibt die Möglichkeit, diese Welt mit Gottes Augen zu sehen und zu sagen, es ist sehr gut, weil ich auf das sehe, woher du kommst und wohin du gehst. Und wenn ich mit mir dort versöhnt bin, dann kann ich diese Versöhnung auch für dich glauben und kann sagen, ja, es ist so, wie es ist. Und weil ich damit versöhnt bin, kann ich loslassen. Ist der siebte Tag. Kann ich loslassen, kann ich die Hände öffnen, weil ich weiß, dass ich geliebt bin. Ja, kommt immer wieder bei raus, dass ich geliebt bin. Mit meiner unperfekten Art, mit dem, was ich alles nicht kann, bin ich geliebt. Und daran kann man sich auch genügen lassen. Ich hoffe, es genügt euch. Amen.